Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Sabine Schuh und das ist Genome Editing. Wie, was, wozu? Perspektiven im Dialog. Hier geht es um Pflanzenforschung und neue Züchtungstechniken und um die Fragen dahinter. Wie greifen Wissenschaft, Politik und Märkte ineinander? Welche Möglichkeiten eröffnen sich? Und was bedeutet das für Landwirtschaft und Ernährung von morgen? Im Dialog. Mit wissenschaftlicher Einordnung und Blick auf die größeren Zusammenhänge. Heute geht es um die Pflanzen hinter Wein und Schokolade, um Reben und Kakao und darum, wie Pflanzenforschung zwischen Tradition und präziseren Züchtungsansätzen auf Klimawandel und neue Krankheiten reagiert. Hört rein! Wein und Schokolade. Zwei Produkte, die im Genießersinn ganz selbstverständlich zusammengehören. Sie stehen für Genuss, für Rituale, für einen Moment, in dem man nicht weiterfragt. Und genau diese Selbstverständlichkeit ist der interessante Punkt. Denn sie verdeckt oft, unter welchen Bedingungen die Pflanzen dahinter heute überhaupt noch wachsen. Reben und Kakao verbindet mehr als ihr Platz auf der Zunge. Beides sind hochspezialisierte Kulturen, anfällig für Krankheiten, sensibel gegenüber klimatischen Veränderungen, abhängig von stabilen Produktionsbedingungen. Was lange funktioniert hat, gerät zunehmend unter Druck. Nicht abrupt, sondern schleichend. Und genau hier beginnt die eigentliche Geschichte dieser Folge. Und dazu benötigen wir zwei unterschiedliche Perspektiven. Professor Dr. Gabriele Kritscherl ist Biologin, Honorarprofessorin an der Hochschule Mannheim und sie war viele Jahre Geschäftsführerin der RLP AgroScience in Neustadt. Sie arbeitet an neuen Züchtungsmethoden und ordnet ein, wo klassische Verfahren tragen und wo präzisere Werkzeuge neue Optionen eröffnen. Dr. Sophia Müllner ist ebenfalls Biologin und hat am Julius-Kühn-Institut in Siebeldingen promoviert. Dort hat sie sich mit der Frage beschäftigt, wie Reben widerstandsfähiger gegen Krankheiten werden können, insbesondere gegen den falschen Mehltau. Ein Schwerpunkt? Pilzwiderstandsfähige Rebsorten, kurz PIWI. Heute arbeitet sie als Referentin für Pflanzenschutz beim Industrieverband Agrar. Und sie steht regelmäßig bei Science Slams auf der Bühne. Beginnen wir im Weinberg. Hier zeigt sich, was klassische Züchtung leisten kann, ohne gentechnische Methoden, allein durch Kreuzung und Auswahl. PIWI-Reben. Reben, die gezielt so gezüchtet wurden, dass sie Pilzkrankheiten besser standhalten und mit deutlich weniger Pflanzenschutz auskommen. Klassische Züchtung arbeitet mit Geduld. Kreuzung, Auswahl, Rückkreuzung über viele Jahre. Gleichzeitig steigt der Druck durch neue Erreger, durch Wirkstoffverluste und durch immer komplexere Rahmenbedingungen im Pflanzenschutz.
Die Rebe ist ja eine Pflanze, die verhältnismäßig alt wird und die kann sich ja auch nicht weiterentwickeln, wenn die da auf ihrem Weinberg steht. Das heißt, dass die Rebe ausgestattet sein muss mit bestimmten Abwehrmechanismen, damit sie möglichst lange am gleichen Ort bleiben kann. Und nur mit Pflanzenschutzmitteln ist es eben kaum machbar. Wir haben einen starken Wirkstoffverlust. Es werden kaum noch Pflanzenschutzmittel bzw. Pflanzenschutzmittelwirkstoffe in Deutschland zugelassen. Das heißt, da schrumpft der Werkzeugkasten. Bei der Züchtung wächst er mit zunehmenden Kenntnissen. Und das Potenzial müssen wir nutzen, um eben auch den Weinbau wirklich verlässlich zu erhalten.
PIWI-Reben sind eine Antwort auf diesen Druck. Sie zeigen, wie klassische Züchtung mit Krankheiten umgehen kann, ohne den Pflanzenschutz immer weiter zu intensivieren. Gleichzeitig macht der Weinbau sehr deutlich, wie hoch dieser Druck insgesamt ist.
5% der Anbaufläche in Europa sind Wein, dem Wein gewidmet. Aber 60% aller Fungizide, also aller Mittel, die man zur Bekämpfung von Pilzen ausbringt, werden im Wein ausgebracht. Da sieht man also, wie stark der Wein unter Pathogendruck steht.
Auch pilzwiderstandsfähige Sorten stehen in einem ständigen Wettrennen. Denn Erreger verändern sich und Resistenzen müssen züchterisch weiterentwickelt und immer wieder angepasst werden. Piwi ist deshalb kein Endpunkt, sondern ein Prinzip. Widerstandsfähigkeit züchten und dranbleiben. Diese Folge erzählt keine Geschichte über eine Technologie. Sie zeigt, wie unterschiedlich Pflanzen unter Druck geraten und warum es dafür unterschiedlich züchterische Antworten braucht. Piwi-Reben machen sichtbar, was klassische Züchtung leisten kann, wenn Zeit, Wissen und gesellschaftliche Akzeptanz zusammenkommen. Und der Blick auf Kakao zeigt, wo andere Werkzeuge notwendig werden, nicht als Ersatz, sondern als Ergänzung. Piwi-Reben zeigen, wie weit klassische Züchtung unter schwierigen Bedingungen kommen kann. Der entscheidende Unterschied liegt nicht im Druck selbst, sondern darin, wie viel Spielraum es gibt, um auf diesen Druck zu reagieren. Denn nicht alle Kulturen verfügen über langfristige Züchtungsprogramme, stabile Märkte und regulierte Produktionsbedingungen. Genau dort stellt sich die Frage nach anderen Werkzeugen mit besonderer Dringlichkeit. Eines davon heißt Genome Editing. Vom Weinberg in Europa geht der Blick jetzt in eine ganz andere Klimazone. Und doch bleibt das Grundproblem erstaunlich ähnlich. Pflanzen geraten unter Druck. Nur sind die Spielräume, damit umzugehen, oft kleiner. Beim Kakao verdichten sich viele Risiken. Er wächst in tropischen Regionen, etwa in Westafrika, und ist dort nicht nur Erntegut, sondern Lebensgrundlage. Wenn dort Krankheiten ganze Plantagen treffen, geht es nicht um schwierige Jahre, sondern um existenzielle Brüche.
Wenn man auf den Kakao schaut, der Kakao ist sehr anfällig für biotischen und abiotischen Stress, das heißt für die unterschiedlichsten Schaderreger, für Pilze, für Viren, für Insekten, aber durchaus auch Trockenstress. Und Kakao wächst nun mal bevorzugt in klimatischen Regionen, wo sich der Klimawandel besonders schnell abspielt. Also auch hier brauchen wir eine schnelle Züchtung, nicht 15 Jahre für eine neue Sorte, die vielleicht besser an bestimmte Stressoren angepasst ist, sondern eine, die sehr schnell reagieren kann und schnell neue Eigenschaften einbringen kann, vielleicht in der Hälfte der Zeit. Und das ist mit Genome Editing, sind das durchaus realistische Zeiträume, 6 bis 8 Jahre für ein solches Züchtungsvorhaben.
6 bis 8 Jahre, das klingt ehrlich gesagt immer noch nach viel. Aber in der Züchtung ist das, im Vergleich zu vielen klassischen Wegen, plötzlich eine Zeitspanne, in der Lösungen überhaupt realistisch werden. Besonders deutlich wird das bei Viruskrankheiten.
Kakao ist auch sehr virusanfällig und Virusresistenzen sind oft monogenetisch oder durch einige wenige Gene bedingt. Das ist dann natürlich auch ein gutes Züchtungsziel für Genome Editing, wenn man gezielt nur ein oder wenige Gene jetzt zum Beispiel im Kakao ändern müsste, um zu einer Virusresistenz zu kommen.
Das ist ein entscheidender Punkt. Wenn Resistenz tatsächlich von einem einzelnen Gen oder wenigen Genen abhängt, dann wird gezieltes Arbeiten überhaupt erst plausibel. Genome Editing ist in dieser Logik kein Schnellschuss, sondern ein Werkzeug, das dort sinnvoll wird, wo die Biologie eine klare Stellschraube bietet. Und damit sind wir bei der eigentlichen Frage. Wie unterscheidet sich dieses gezielte Arbeiten von dem, was Züchtung ohnehin seit Jahrzehnten tut? Klassische Züchtung und Genome Editing stehen oft so nebeneinander, als seien es zwei Lager. Dabei lohnt ein nüchterner Blick. Beide verfolgen dasselbe Ziel: robustere Pflanzen, verlässliche Erträge, stabile Qualität. Der Unterschied liegt vor allem darin, wie neue Eigenschaften entstehen. Über viele Generationen oder über gezielte Eingriffe, wenn die genetische Ursache bekannt ist.
Die klassischste Züchtungsmethode ist natürlich die Kreuzungszüchtung, die auch heute immer noch intensiv betrieben wird über alle Kulturpflanzenarten, wobei die Kreuzungszüchtung vor allem dadurch langsam wird, dass sie immer wieder Rückkreuzungen erfordert. Das heißt, ich habe eine Pflanzensorte, was immer es auch ist, es kann ein Wein, aber meinetwegen auch eine Tomatensorte sein, die schon relativ gute Eigenschaften hat, in die eine zusätzliche Eigenschaft einzieht durch Rückkreuzungsgänge. Und das ist sehr langwierig und aufwendig. Das nimmt viele Jahre in Anspruch, wie gesagt, bei Wein bis zu 30 Jahren, bei Weizen 6 bis 8 Jahre. Die Züchter haben nun im Laufe der Zeit auch noch andere klassische Züchtungsmethoden entwickelt, um, ja, sagen wir, das Repertoire, auf das sie für ihre Züchtung zugreifen können, das genetische Repertoire zu erweitern. Und zwar durch die sogenannte klassische Muttergenese, wo man Pflanzenmaterial, entweder mutagenen Chemikalien oder mutagenen Strahlen aussetzt, um ungezielt im Genom Veränderungen zu erzeugen, Mutationen. Und einige dieser Mutationen führen auch zufällig zu positiven Eigenschaften. Und diese muss dann der Züchter aus der großen Nachkommenschaft der Muttergenese auswählen. Das können Tausende von Nachkommen sein, die dann auch aufwendig getestet werden müssen auf eine Resistenz, auf eine schönere Frucht, auf was auch immer. Und zum anderen schleppt man natürlich auch im Hintergrund vielleicht noch Veränderungen mit, die phänotypisch vom alleinigen Ansehen gar nicht auffallen. Vielleicht Änderungen im Metabolismus der Pflanze, die dann unbemerkt in dieser neuen Sorte auch mit auf den Markt kommen. Aber wie gesagt, Mutationszüchtung wird schon seit den 1960er Jahren betrieben und hat auch sehr effizient funktioniert, ist aber auch aufwendig und langwierig. Und Genome Editing setzt hier eigentlich genau an. Auch hier induzieren wir Mutationen, aber eben sehr viel gezielter als mit der klassischen Muttergenese. Und was Genome Editing auch sehr entgegenkommt oder eigentlich sogar die Voraussetzung dafür ist, dass wir inzwischen durch die neuen Sequenzierungsmethoden bei allen wichtigen Kulturpflanzenarten die Genome sehr gut kennen und den Genen auch Eigenschaften zuordnen können. Ja? Das heißt, wir wissen also auch inzwischen, wo wir gezielt eine Veränderung setzen müssen, um eine Eigenschaft hervorzurufen. Das wusste man in den 1960er Jahren noch nicht, als man ungezielt mutagenisiert hat. Aber heute sind wir eben so weit, auch durch die Kenntnis der Genome, dass wir mit diesen gezielten Mutationen, die das Genome Editing ermöglicht, sehr gut in relativ kurzer Zeit gewünschte Eigenschaften erzeugen können. Das heißt, es ist eine hervorragende Ergänzung zur klassischen Züchtung.
Wenn man das zusammenfasst, dann ist die Pointe fast schlicht. Züchtung hat schon immer mit Variation gearbeitet. Genome Editing verändert nicht das Ziel, sondern die Treffsicherheit. Statt im Nachhinein zu suchen, welche der tausenden Nachkommen zufällig passt, kann man heute dort, wo die genetische Ursache bekannt ist, früh erkennen, wo die relevante Veränderung sitzt. An diesem Punkt lohnt ein Perspektivwechsel. Denn während es bislang um die Frage ging, wie gezielt neue Eigenschaften entstehen können, geht es jetzt um etwas anderes. Was passiert, wenn solche Ergebnisse in einem konkreten Praxisfeld ankommen? Ein Bereich, in dem sich das wiederum besonders gut beobachten lässt, ist der Wein. Hier treffen neue Züchtungsansätze auf gewachsene Vorstellungen von Geschmack, Herkunft und Tradition. Die Piwi-Reben, über die wir zu Beginn gesprochen haben, sind deshalb so ein gutes Beispiel, weil sie zwei Welten zusammenbringen. Züchtung als Wissenschaft und Züchtung als Kultur. Denn selbst wenn eine Rebe weniger krankheitsanfällig ist, entscheidet am Ende nicht nur der Weinberg, sondern auch der Markt. Was probieren Menschen? Was kaufen sie? Und was erwarten sie, wie ein guter Wein zu schmecken hat?
Auf dem Markt ist eben das Problem, dass viele Menschen das kaufen, was sie schon kennen. Und man erreicht aber eben viele Menschen nicht, weil gerade Piwis in der Anfangszeit, also bei den ersten Kreuzungen, die haben vielen Menschen nicht geschmeckt. Und das hat eben ja auch dazu geführt, dass viele Leute das eben gar nicht mehr probieren wollen, von wegen, ich kenne doch Piwis, schmeckt mir nicht.
Das ist kein Nebenschauplatz. Das ist die Realität von Innovation. Sie muss nicht nur funktionieren, sie muss auch ankommen.
Genau, der Markteintritt ist sehr schwierig, weil eben die Erwartungshaltung ist, ich möchte, dass es so ist wie immer, wie es schon immer war. Ich möchte eben meinen Riesling mit seiner schönen Säure und so weiter und so fort. Und man hat natürlich bei den Piwis, weil jede Pflanze eben ein ganz eigenes Charakteristikum hat, natürlich keine identische Pflanze, die oder eine Pflanze, die genau wie so ein Riesling schmeckt. Das heißt, man muss sich eigentlich auf neue Sachen einlassen. Oder eben, also es gibt schon auch Piwi-Sorten, die meines Erachtens in Richtung Riesling gehen. Aber natürlich sind sie nicht identisch Riesling. Und da muss man dann aber auch ein bisschen Toleranz vielleicht aufbringen gegenüber den neuen Rebsorten und ein bisschen mutig sein. Vielleicht ist es auch ein bisschen Gewöhnungseffekt. Aber das ist auf jeden Fall eine große Herausforderung jetzt im Weinbau, da eben ein gutes Image zu bekommen, dass die Reben wirklich schmecken.
Man könnte sagen, im Weinbau ist Akzeptanz ein eigener Faktor. Fast so wichtig wie Krankheitsdruck oder Witterung. Und genau hier entsteht ein spannender Gedanke. Piwi-Weine sind keine abstrakte Debatte. Sie sind buchstäblich im Regal. Wer sie kauft, unterstützt damit auch einen Weinbau, der mit deutlich weniger Pflanzenschutz auskommt.
Dass den Menschen eben auch klar wird, dass man mit dem Kauf von Piwis auch was Gutes tut, indem man eben Pflanzen hat, die weniger Pflanzenschutz brauchen und die entsprechend natürlich auch klimafreundlicher sind, weil man eben weniger häufig durchs Feld fahren muss.
Klimafreundlicher ist ein großes Wort und hängt immer vom System ab. Aber robustere Sorten können den Druck senken und damit auch die Notwendigkeit von Maßnahmen, die ökologisch und ökonomisch teuer sind.
Viele Menschen möchten ja auch gerne Bio-Wein trinken oder denen ist eben sehr wichtig, dass es biologisch erzeugter Wein ist. Und für die Bio-Winzer wird es eben sehr, sehr schwierig, jetzt mit den klimatischen Veränderungen, Extremwetterereignissen noch die Pflanzen gesund zu halten, weil die einen sehr eingeschränkten Baukasten an Pflanzenschutzmitteln haben. Also die benutzen halt hauptsächlich Kupfer und Schwefel. Und die sind, also vor allem Kupfer darf eben nur in einer bestimmten Konzentration im Jahr ausgebracht werden. Und wenn die dann eben eine Piwi-Sorte haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die am Ende noch Ertrag haben bei einem extrem nassen Jahr, deutlich höher als dann bei einer normalen konventionellen Sorte wie Müller oder Riesling oder Grauburgunder.
Piwi-Reben sind damit mehr als eine züchterische Lösung. Sie sind ein Beispiel dafür, wie eng Landwirtschaft, Klima und Konsum tatsächlich miteinander verbunden sind. Und sie führen direkt zu der letzten Ebene dieser Folge, den Regeln. Denn ob neue Sorten entwickelt werden und ob neue Verfahren überhaupt genutzt werden dürfen, das ist auch eine politische Frage. Während in Weinbergen und Kakaoplantagen um Widerstandsfähigkeit gerungen wird, ringt die Politik um Rahmenbedingungen. In Brüssel geht es um die Frage, wie Pflanzen aus neuen genomischen Techniken künftig reguliert werden sollen, also was als zulassungsfähig gilt, wie Transparenz hergestellt wird und welche Anforderungen gelten. Diese Debatte ist nicht nur technisch, sie ist auch gesellschaftlich, weil sie berührt, wie wir Risiko bewerten und was wir für akzeptabel halten.
Auch wenn genomeditierte Pflanzen im Moment noch global unter das Gentechnikrecht fallen, ist es natürlich so, dass mit der Genomeditierung zum einen zwar auch Fremdgene in eine Pflanze eingeführt werden können, aber es können auch einfach nur Mutationen gesetzt werden, also kleine Veränderungen im Genom der Pflanze, die zum Beispiel auch durch die klassische Mutagenese, durch Bestrahlung oder mutagene Chemikalien induziert werden können. Und auf diesem Level ist es oft überhaupt nicht nachzuweisen, wie denn überhaupt eine Mutation entstanden ist. Ist sie durch Genome-Editing entstanden? Ist sie zufällig im Feld entstanden? Es gibt ja auch spontane Mutationen. Oder ist sie durch klassische Mutagenese entstanden? Wenn man das mal betrachtet, dann denke ich, ist es für die Öffentlichkeit vielleicht auch einfacher nachzuvollziehen, dass mutagenisierte Pflanzen, die durch Genome-Editing mutagenisiert wurden, etwas anderes darstellen als eine Pflanze, die ein Fremdgen enthält.
Auf europäischer Ebene hat sich in den vergangenen Monaten entscheidend etwas bewegt. Ende 2025 haben Rat, Parlament und Kommission im sogenannten Trilog eine vorläufige politische Einigung über einen neuen Rechtsrahmen für Pflanzen aus bestimmten neuen genomischen Techniken erzielt. Das heißt, die Richtung ist politisch abgestimmt, aber das Gesetz ist noch nicht beschlossen. Bis die neue Regelung rechtswirksam wird, braucht es dennoch Zeit. Realistisch in einem Zeitraum von etwa 2 Jahren. Unabhängig vom Timing bleibt der Kern. Künftig soll stärker unterschieden werden zwischen gezielten Mutationen ohne die Einbringung artfremder Gene und komplexeren Eingriffen. Wein und Schokolade, 2 Pflanzen, 2 sehr unterschiedliche Geschichten. Und doch zeigen beide dasselbe. Wie wir Pflanzen züchten, entscheidet darüber, wie Landwirtschaft mit Druck, mit Wandel und mit Unsicherheiten umgeht. Nicht die Methode ist entscheidend, sondern ob wir sie wissenschaftlich einordnen, politisch sauber rahmen und gesellschaftlich tragen. Denn am Ende entscheidet nicht die Technik, sondern die Klarheit, mit der wir sie verstehen. Das war Genome Editing. Wie, was, wozu? Perspektiven im Dialog. Ich danke Gabriele Kritschall und Sophia Mühlner ganz herzlich für das Gespräch und Ihnen fürs Zuhören. Machen Sie es gut.